Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Thielko Gries im Studio. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, für die wir heute außergewöhnlich viele Themen aus dem Ausland vorbereitet haben. Dieses hier zum Beispiel. Wer nicht aufmerksam hingeschaut hat in den vergangenen Monaten, der hat es vielleicht womöglich schon fast vergessen, dass die Niederlande seit etwa einem halben Jahr eine nur geschäftsführende Regierung haben, weil keine neue zustande gekommen ist. Nun aber steht eine neue Koalition, und zwar mit dem Rechtsaußenpolitiker Geert Wilders. Rob Savelberg, niederländischer Korrespondent der Zeitung De Telegraaf, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk mit seiner pragmatischen Kurzanalyse.
Ich glaube, es geht um Realpolitik. Die Niederlande müssen geführt werden. Seit fast 11 Monaten ist die Regierung von Mark Rutte, dem langjährigen Ministerpräsidenten, nur noch geschäftsführend im Amt. Hat also Probleme, um wichtige Beschlüsse zu nehmen. Es gibt einen Krieg im Osten, es gibt eine drohende Wirtschaftskrise auch. Also das Land muss natürlich regiert werden.
Mehr zur neuen Koalition und dem absehbaren Politikwandel im Nachbarland gleich in dieser Sendung. Außerdem, nach dem Attentat auf den Ministerpräsidenten in der Slowakei, gibt es neue Informationen über den mutmaßlichen Täter. Und der russische Dauerregent Putin ist zu Gast beim chinesischen Dauerregenten Xi. Und im Hintergrund hier im Deutschlandfunk um 18.40 Uhr, also in einer halben Stunde, unser Thema auch aus dem Ausland, Argentinien. Javier Milleis radikaler Sparkurs und seine Folgen. Und damit jetzt erst einmal zu unserem ersten Thema und Überraschung, jetzt doch erst einmal kurz Innenpolitik, denn die neue Steuerschätzung ist da und sie gibt Auskunft darüber, wie viel Geld Bund, Länder und Kommunen im nächsten Jahr voraussichtlich einnehmen werden. Gegenüber der vergangenen Schätzung hat sich ein dickes Minus ergeben, fast 22 Milliarden Euro weniger. Jörg Münchenberg mit allen wichtigen Zahlen.
Erwartungsgemäß verzeichnen Bund, Länder und Kommunen künftig deutlich weniger Steuereinnahmen als noch im letzten Herbst prognostiziert. Nach der heute vom Arbeitskreis Steuerschätzung erarbeiteten Prognose beläuft sich das Minus für den Gesamtstaat im kommenden Jahr auf 21,9 Milliarden Euro. Davon entfallen allein auf den Bund 11 Milliarden. 2026 sind es dann 18 Milliarden weniger für den Gesamtstaat, minus 8,5 Milliarden für den Bund. Die Ergebnisse seien angesichts der schwachen Konjunkturentwicklung keine wirkliche Überraschung, betonte heute Finanzminister Christian Lindner, FDP. Zumal auch die Absenkung der Stromsteuer sowie ein höherer Anteil der Länder an der Mehrwertsteuer in der Herbststeuerschätzung noch nicht enthalten waren, weil sie erst später politisch beschlossen worden sind. Doch natürlich haben die Zahlen auch Auswirkungen für den aktuellen Haushaltsstreit innerhalb der Ampel für 2025.
Das Ergebnis der Steuerschätzung zerstört also die Illusion all derjenigen, die vielleicht vermutet haben, dass das Geld einfach so vom Himmel fällt und uns davon befreit, fiskalische Notwendigkeiten zu erkennen.
So Lindners Ermahnung, zumal einige Ministerien deutlich höhere Ausgabenwünsche für den Haushalt 2025 angemeldet haben als ursprünglich vereinbart. Lindner bezifferte die bereits bestehende Lücke auf einen niedrigen zweistelligen Milliardenbetrag, ohne konkreter zu werden. Auch nicht, wie hoch einige Ministerien mit ihren Ausgabenwünschen über den Vorgaben liegen. Denn
bestimmte Einzelpläne, die uns vorgelegt worden sind, akzeptieren wir gar nicht als eine Gesprächsgrundlage, weil sie abweichen von dem gemeinsam beschlossenen Verfahren auf Basis des geltenden Finanzplans zu wirtschaften.
Was wiederum deutlich macht, wie sehr die Positionen teilweise noch auseinanderliegen. Lindner sprach gleichzeitig heute von einer notwendigen Prioritätensetzung für den kommenden Haushalt. Eine Ausweitung der Sozialausgaben sei nicht mehr zu finanzieren. Stattdessen müsse die Angebotsseite gestärkt werden.
Arbeitsanreize stärken, Fachkräfteangebot ausweiten, Bürokratie abbauen und auch im Übrigen die steuerlichen Wettbewerbsbedingungen für unsere Wirtschaft verbessern müssen. Wir werden Fleiß, Leistung und Risikobereitschaft stärker als bisher prämieren müssen, damit wir wieder bessere wirtschaftliche Perspektiven sehen.
Selbst für den Haushalt 2024, so die Warnung des Finanzministers, könne sich noch Handlungsbedarf ergeben, weil die staatlichen Subventionen für die Ökostromförderung deutlich höher ausfallen könnten als geplant. Trotz der insgesamt ernüchternden Ergebnisse der Steuerschätzung sprach sich der Bundesverband der deutschen Industrie heute dennoch für ein Wachstumsprogramm aus, inklusive der vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Die Grünen warnten wiederum vor einem Sparkurs auf Kosten armer Menschen. Bei der SPD hieß es wiederum, vor der Ampel liege nun ein Haushaltsmarathon. Am 3. Juli soll der Etat für das kommende Jahr dennoch vom Kabinett beschlossen werden.
Jörg Münchenberg mit den Ergebnissen der Steuerschätzung für das kommende Jahr. Büros und Wohnungen von Abgeordneten können nicht so einfach durchsucht werden von Ermittlern. Für die Abgeordneten gilt Schutz vor Strafverfolgung, die Immunität. Es sei denn, ein Parlament hebt diese auf. Und so ist das geschehen heute früh im Fall des Bundestagsabgeordneten und AfD-Spitzenkandidaten Peter Büstron. Sarah Beham.
Der Bundestag hatte am Vormittag Büstrons Immunität aufgehoben. 70 Polizisten und 11 Staatsanwälte durchsuchten Objekte in Berlin, Bayern und auf Mallorca. Der bayerische AfD-Bundestagsabgeordnete steht seit Wochen im Verdacht, Geld aus dem prorussischen Propagandanetzwerk Voice of Europe angenommen zu haben. Der Vorwurf: Bestechlichkeit. Die AfD-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla hoffen auf schnelle Ergebnisse. In einer schriftlichen Mitteilung sprechen sie von einem schwerwiegenden Vorgang und fordern Beweise. In einer Debatte zum Grundgesetz bezeichnete die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt Büstron hingegen als verlängerten Arm des Kremls. Auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU kritisierte die AfD scharf. Wörtlich sagte er: Das sind keine Patrioten. Patrioten knien nicht vor Despoten.
Peter Büstron selbst veröffentlichte heute Nachmittag in seinem Telegram-Kanal seine Reaktion auf die Durchsuchungen. Darin stellt er sich als Opfer eines von ihm so wahrgenommenen Systems dar, das ihn und seine Partei klein halten wolle.
Handelt es sich um eine Kampagne? Na klar! Es geht um die medialen Bilder, es geht darum, negative Schlagzeile über die AfD zu produzieren. Warum? Weil die Regierung Angst hat. Die sind total am Ablosen, die haben nur falsche politische Entscheidungen getroffen in den letzten Jahren. Den Menschen steht es bis hierhin. Und die Vorwürfe? Boah, an den Haaren herbeigezogen.
Und das zu ermitteln ist ja nun Aufgabe der Ermittlungsbehörden. Und damit jetzt ins Ausland. Die Parlamentswahl in den Niederlanden vor fast einem halben Jahr hatte der Rechtspopulist Geert Wilders dort gewonnen. Die Bildung einer Koalition, einer neuen Regierungskoalition, die zog sich dann aber bis heute. Die Vier-Parteien-Koalition, die sich nun daran macht, in den Niederlanden zu regieren, ist für Geert Wilders mit einem großen Preis verbunden, einem teuren Preis für ihn. Er wird wohl nicht Ministerpräsident. Was sich die Koalition vornimmt politisch, das schildert Ludger Kazmierczak.
Vier Parteien haben diese sehr knapp und stichwortartig formulierte Koalitionsvereinbarung ausgearbeitet, aber jede der 26 Seiten trägt den Stempel des Rechtspopulisten Geert Wilders. Vor allem in einem Punkt hat er sich durchsetzen können. Der Sieger der Parlamentswahl vom November will die Zuwanderung eindämmen und verspricht:
Das strengste Asylbeleid ooit.
Das strengste Asylgesetz aller Zeiten. Wir nehmen das Flüchtlingsverteilgesetz, das Kommunen zwingen kann, Flüchtlinge aufzunehmen, zurück. Wir führen mobile und sonstige Grenzkontrollen ein. Und Sozialwohnungen werden nicht mehr vorrangig an Asylbewerber mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung vergeben, nur weil sie diesen Status haben. Ansonsten ist das Koalitionspapier voller Versprechen für den einfachen niederländischen Bürger. Die kleinen und mittleren Einkommen werden entlastet, der Eigenbeitrag zur Gesundheitsvorsorge wird halbiert und der Staat baut jedes Jahr 100.000 neue Wohnungen. Oppositionsführer Frans Timmermans vom Bündnis aus Grünen und Sozialdemokraten übt heftige Kritik an diesen Plänen der Regierung.
Ich finde es rampzalig.
Ich finde es katastrophal. Katastrophal für die Arbeitnehmer, katastrophal für den Staat. Es ist auf Treibsand gebaut. Sie reden über die Existenzsicherheit. Ja, offenbar die der Aktionäre und Manager. Denn bezahlt wird das alles mit Einsparungen in der Pflege und in der Bildung. Statt auf regenerative Energien zu setzen, plant die niederländische Rechtsregierung 4 neue Atomkraftwerke. Die strengen Umweltauflagen für Bauern sollen gelockert werden und auf Autobahnen soll bald wieder 130 Stundenkilometer gefahren werden dürfen statt 100. Ein Tempolimit, das eingeführt wurde, um den Stickstoffausstoß zu reduzieren. Die Reaktionen der Wähler auf diese Pläne fallen sehr unterschiedlich aus.
Ich finde fantastisch.
Ich finde das fantastisch. Das niederländische Volk hat das so gewollt. Und sie haben knallhart dafür gearbeitet. Sie haben ja die Augenringe der Verhandlungspartner gesehen. Ich bin sehr zufrieden aufgewacht heute Morgen.
Ich stand heel blij op vanmorgen.
Ich denke nicht, dass die das allemaal waar
kan maken. Ich glaube nicht, dass Wilders das alles umsetzen kann. Das wäre auch nicht vernünftig, denn jeder hat ein Recht auf Freiheit.
Recht auf seine Freiheit.
Nederland ist helemaal gek geworden.
Die Niederlande sind verrückt geworden. Wir haben eine der rechtesten Regierungen, die es gibt. Das heißt, die Mehrheit der Niederländer glaubt an den Nikolaus und an den Weihnachtsmann, denn sie haben Versprechen gemacht, die sie niemals halten können. Umweltverbände, das Flüchtlingshilfswerk, einige Gewerkschaften und viele Kommunen haben sich kritisch über die Koalitionsvereinbarung geäußert. Unternehmerverbände und Patientenvereinigungen hingegen sehen die Pläne überwiegend positiv. In den kommenden Wochen muss die To-Do-Liste der neuen Regierung mit Inhalten gefüllt werden. Und vor allem wollen die Niederländer wissen, von wem sie demnächst regiert werden. Alle Personalien sind noch offen, auch wer Ministerpräsident wird. Bis König Willem-Alexander das neue Kabinett vereidigen kann, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern.
Diese Koalitionsvereinbarung der neuen rechtsgerichteten Regierung in den Niederlanden, die wird auch Folgen haben für die Europäische Union, zum Beispiel wegen des Planes, das Asylrecht drastisch zu verändern. Diese Pläne vertragen sich schlecht mit dem, was bislang in der EU gemeinsame Absprache ist. Unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist sieht Den Haag auf Konfrontationskurs mit Brüssel.
Vieles geht weit über das hinaus, was die EU als gemeinsame Asylpolitik nach einem fast 10-jährigen Tauziehen zwischen Kommission, Mitgliedsländern und Europaparlament ausgehandelt hatte. Geert Wilders will der Europäischen Kommission schnellstmöglich eine Ausstiegsklausel für die europäische Asyl- und Migrationspolitik vorlegen. Im Klartext, die neue Regierung möchte sich von eingegangenen Verpflichtungen lösen. Die EU-Kommission erklärte dazu, die Niederlande hätten den EU-Plänen ja zugestimmt. Eine Ausstiegsklausel sei nicht möglich.
The Netherlands has voted in favor of all the legislative instruments in the pact. As you know, the treaties do not include an opt-out clause for the Netherlands.
If ever one day we come to that. We have nothing further to add on this. Look.
Die EU-Kommission werde das auch nicht anders beurteilen, wenn die Niederlande entsprechende Anträge stellen würden. Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler forderte das Land dazu auf, mühsam ausgehandelte Reformen nicht zu torpedieren.
Ich erwarte, dass auch die neue niederländische Regierung sich im Rahmen des Vereinbarten verhält.
Einzelheiten sollen in einem Notgesetz zur Asylkrise formuliert werden. Grenzkontrollen soll es wieder geben, verstärkt und regelmäßig. Ein Punkt, der von der EU-Kommission kritisch gesehen wird, da es kaum möglich sei, flächendeckend Kontrollen durchzuführen. Vor allem Deutschland mit einer langen Grenze zu den Niederlanden wäre betroffen. Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler erklärte, man müsse jetzt abwarten.
Ob etwa die Niederlande in der engen geografischen Nähe zu Nordrhein-Westfalen hier Grenzkontrollen einführen wollen, ich glaube, das ist weder im nordrhein-westfälischen noch im niederländischen Interesse.
Ziel der neuen niederländischen Regierung dürfte es sein, zumindest eine Ausnahmestellung beim EU-Migrationspakt zu bekommen. Wie groß die Chancen dafür sind, dürfte davon abhängen, ob die Niederlande auf Mitstreiter in anderen EU-Staaten hoffen können. Aber auch dann dürften die Möglichkeiten beschränkt sein, zum Beispiel beim Plan, Asylanträge für einen bestimmten Zeitraum gar nicht mehr anzunehmen.
Andreas Meyer-Feist aus Brüssel. Bei einem Besuch in der Stadt Handlova ist der slowakische Ministerpräsident Fico gestern angeschossen worden. Sein Gesundheitszustand wird heute weiter als ernst beschrieben. Die Ermittler nahmen einen Mann fest, über den sie heute, weil sie ihn für den mutmaßlichen Tatverdächtigen halten, weitere Details bekannt gaben. Aus unserem Studio in Prag meldet sich Kilian Kirchgessner.
Es handele sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen Einzeltäter, sagte der slowakische Innenminister am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. Hinweise auf eine Verbindung zu extremistischen Gruppen gebe es nicht. Premierminister Robert Fico wurde nach jüngsten offiziellen Angaben von 4 Schüssen getroffen. Sein Zustand sei stabilisiert, allerdings weiterhin kritisch. Innenminister Matusz Schutaj-Eshtok kündigte nach einer Tagung des Sicherheitsrats in Bratislava für die folgenden Tage verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für alle Amtsträger an. Es gebe Drohungen von Trittbrettfahrern gegen Politiker und Journalisten aus allen Lagern. Mehr als 30 Ermittlungsverfahren seien bereits eingeleitet.
Ich sage allen, vor allem den Meistern der Computertastatur, wir werden entschieden und kompromisslos handeln. Jeder soll sich genau überlegen, ob es richtig ist, an der Tastatur jemanden mit dem Tod zu bedrohen oder öffentlich das Attentat auf den Premierminister zu begrüßen. Indes forderte der Verteidigungsminister Robert Kalinjak, ein enger Weggefährte des angeschossenen Premierministers, alle Parteien zur Mäßigung auf. So wie die schweren Verletzungen für Robert Fico bedeuten, dass er viele Dinge neu lernen muss, muss auch unsere Demokratie neu laufen lernen. Sie muss lernen, andere Meinungen zu tolerieren und zu akzeptieren, dass es keine universelle, richtige Ansicht dazu gibt, welche Richtung für die Slowakei, die Europäische Union oder die ganze Welt richtig ist. In Bratislava traten die scheidende Staatspräsidentin Susanna Čaputová und ihr Nachfolger Peter Pellegrini, der in wenigen Wochen sein Amt antreten soll, gemeinsam vor die Kameras. Beide stammen aus unterschiedlichen politischen Lagern. Sie riefen dazu auf, den, so wörtlich, Teufelskreis von Hass und gegenseitigen Beschuldigungen zu durchbrechen. Der künftige Präsident Peter Pellegrini appellierte an die Slowaken. Jeder möge sich selbst fragen, ob wir uns wirklich in dem Zustand befinden, den wir für unsere Nation haben wollen. Jeder möge sich fragen, womit er persönlich in seiner Familie, an seinem Arbeitsplatz, unter Freunden, aber auch in den sozialen Netzwerken dazu beitragen kann, dass sich so etwas nicht wiederholt. Die Chance, Ruhe, Frieden und Eintracht in die Gesellschaft zu bringen, hat jeder einzelne Bürger der Slowakei.
Beschimpfungen, Lügen, Gewalt, worüber die Slowakei nun diskutiert, wie gerade gehört, das beschreibt auch ein Set von Phänomenen, das auch Deutschlands politische Kultur längst verändert hat. Jüngstes Beispiel die vielen Angriffe auf Wahlkämpfer, zum Beispiel auf Matthias Ecke in Dresden. Die Fraktionen der Ampel haben die Angriffe zum Thema einer Aktuellen Stunde im Bundestag heute Nachmittag gemacht. Reingehört hat Luca Pizzato.
Matthias Ecke ist kein Einzelfall, sondern er ist der traurige Höhepunkt einer Entwicklung, die sich über viele Jahre angezeichnet, angedeutet hat.
Es geht um mehr als um einzelne Übergriffe. Das macht Lars Klingbeil, Co-Vorsitzender der SPD, gleich zu Beginn der Debatte deutlich.
Und ja, aus der AfD kam die Ankündigung, wir werden sie jagen. Und ja, wir müssen heute feststellen, es wird gejagt.
Nach Klingbeil müsse das Strafrecht angepasst und mehr Schutz für politisch Engagierte wie Verantwortliche durchgesetzt werden. Aber vor allem müssen die demokratischen Kräfte stärker zusammenstehen.
Wir sind mehr und das müssen wir an jeder Stelle deutlich zeigen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Die Ursachen für den Anstieg der Gewalt standen im Fokus der heutigen Debatte. Lisa Paus von Bündnis 90 Die Grünen.
Es ist etwas verrutscht in diesem Land. Gewalt wird Teil der politischen Auseinandersetzung.
Aus Worten werden Taten, so die Bundesfamilienministerin.
Wenn in der Politik aus Gegnern Feinde werden, wenn nicht mehr inhaltliche Kritik im Vordergrund steht, sondern das gezielte Verächtlichmachen der anderen, dann ist der demokratische politische Diskurs bedroht.
Sie fordert mehr Prävention und deshalb die Verabschiedung des vielbeschworenen Demokratiefördergesetzes, mit dem Initiativen für Vielfalt und gegen Extremismus dauerhaft unterstützt werden könnten. Für Alexander Trom von der CDU/CSU steht auch die Politik der Ampelregierung in der Verantwortung für die Spaltung und Verunsicherung im Land. Alexander Trom sieht einen insgesamten Anstieg der Gewalt im Land.
Es braucht kein anderes Strafrecht. Es braucht auch keinen besonderen Schutz für Politikerinnen und Politiker. Es braucht kein Recht erster und zweiter Klasse. Alle sind betroffen. Wir müssen die Gewalt in unserem Land senken und nicht neue Gesetze machen.
Seine Forderung deshalb in Richtung Bundesinnenministerium, mehr Investitionen in die Bundespolizei und Gesichtserkennungsmaßnahmen. Durch die Ampelfraktion zieht sich ein Tenor. Die Verrohung der Sprache und eine aufgeheizte Debattenkultur ist schuld. Das bekräftigt auch Manuel Höferlin der FDP-Fraktion.
Integraler Bestandteil politischer Auseinandersetzung ist nämlich Tonfall und Stil. Der Auseinandersetzung am Ende macht der Ton die Musik.
Er schaue dabei vor allem auf eine Fraktion, nach rechts. Zur Lösung könnten jedoch alle beitragen.
Und deswegen müssen wir der Enthemmung der Sprache entgegentreten. Wir müssen selbst uns an der Nase fassen und dafür sorgen, dass wir inhaltliche und nicht persönliche Auseinandersetzungen hier führen.
Tino Chrupalla gibt die Kritik zurück an die Ampelregierung. Die Spaltung der Gesellschaft habe bereits mit den Corona-Maßnahmen begonnen. Diese und eine Impfpropaganda hätten das Vertrauen erschüttert. Und weiter?
Die Verantwortung liegt bei denen, die ganz offen und ungehemmt die Antifa ins Parlament tragen oder mit der Antifa wie die CDU auf der Straße rumschreien vor dem Brandenburger Tor.
Sören Pellmann von Die Linke sieht in der AfD die geistigen Brandstifter. Sein Aufruf geht vor allem an die KommunalpolitikerInnen im Ehrenamt.
Und deswegen nutze ich meine Redezeit auch Ihnen, Danke zu sagen. Haben Sie keine Angst, sich demokratisch zu engagieren.
Luca Pizzato aus dem Bundestag. Eine Ausgangssperre und Versammlungsverbot sind schon verhängt, TikTok gesperrt und jetzt entsendet Paris noch weitere Einheiten der Gendarmerie auf die andere Seite der Erde. Frankreichs Sicherheitskräfte versuchen, die Lage in Neukaledonien, einem Überseegebiet im Pazifik, unter Kontrolle zu bringen. Gezählt werden nach den Unruhen bislang 2 tote Polizisten und 3 tote Jugendliche. Christiane Kess.
Premierminister Gabriel Attal gab sich nach einer weiteren Krisensitzung entschlossen. Die Ziele der Regierung in Paris für Neukaledonien seien klar.
Rétablir l'ordre, assurer la continuité.
Die Ordnung wiederherstellen, sichern, dass das Leben dort weitergehen kann und einen Dialog aufbauen. Die Situation auf Neukaledonien bleibt sehr angespannt, mit Plünderungen, Unruhen, Brandstiftungen und Aggressionen, die unerträglich sind. Nachdem die Regierung gestern den Ausnahmezustand verhängt hat, kündigte der Premierminister an, 1000 weitere Sicherheitskräfte auf die zu Frankreich gehörende Inselgruppe zu schicken. Darunter sind Spezialeinheiten für Krisensituationen. Innenminister Gérald Darmanin machte im Fernsehsender France 2 die Gruppierung CCAT, ein Teil der Unabhängigkeitsbewegung Neukaledoniens, für die Unruhen verantwortlich.
Ce qui est certain, c'est que nous avons
Wir haben viele Hinweise darauf, dass die CCAT eine mafiöse Organisation ist und gewalttätig. Ihre Anhänger plündern Geschäfte, schießen auf Gendarmen, zünden Fabriken an oder greifen Institutionen an, selbst die der Unabhängigkeitsbewegung. Wir werden nicht zurückweichen. Ich habe Hausarrest für mehrere Anführer der CCAT verhängt. Darmanin wirft zudem dem prorussischen Aserbaidschan vor, sich in Neukaledonien einzumischen. Auslöser der Aufstände ist eine geplante Wahlrechtsreform der französischen Regierung. Mit ihr sollen alle, die seit 10 Jahren auf Neukaledonien wohnen, das Wahlrecht für die Provinzwahlen bekommen. Die indigene Bevölkerung, die sich Kanak nennt, befürchtet, sie könnte dann nicht mehr die Mehrheit der Wähler ausmachen. Ihre Unabhängigkeitsbewegung, die auch die lokale Regierung stellt, ist deshalb gegen das Gesetz. Die Loyalisten, die weiter zu Frankreich gehören wollen, sind für die Reform. Das Parlament in Paris hat das Gesetz bereits verabschiedet. Es bedarf aber noch einer Verfassungsänderung. Dafür muss der Kongress, also beide Parlamentskammern, zusammenkommen. Zuletzt hatte Präsident Macron den politischen Kräften Neukaledoniens ein Ultimatum gestellt. Sollten sie keinen Kompromiss finden, werde er den Kongress noch vor Ende Juni einberufen, um die Wahlrechtsreform umzusetzen. Eine gemeinsame Videoschalte mit Emmanuel Macron wurde abgesagt, weil die Politiker Neukaledoniens laut Élysée-Palast nicht miteinander reden wollten. Vor Ort sind die Sorgen groß. Gérard Piollet, stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Doumbéa, nördlich der Hauptstadt Nouméa, berichtete im Fernsehsender BFM: Die gesamten Geschäfte der Stadt werden weiterhin geplündert und angezündet. Uns bleibt nur noch ein großer Supermarkt. Wir haben also Angst, dass wir bald keine Lebensmittel mehr haben und keine Gesundheitsversorgung. Das Krankenhaus ist komplett geschlossen. Wir haben keinen Zugang mehr. Leute vor dem Krankenhaus behindern die Notärzte und das Krankenhauspersonal zu arbeiten. Wir befürchten auch Engpässe bei Medikamenten. Dreimal haben die Inselbewohner bereits über eine Unabhängigkeit von Frankreich abgestimmt. Jedes Mal sprach sich eine Mehrheit dagegen aus. Das letzte Referendum aber, das mitten in der Corona-Pandemie abgehalten wurde, boykottierte die Unabhängigkeitsbewegung. Für Frankreich ist Neukaledonien militärisch und geostrategisch sowie wegen seiner Nickelvorkommen wichtig.
Christiane Kess aus unserem Studio in Paris. Die russische Armee hat vor fast einer Woche einen neuen Frontabschnitt eröffnet, nahe der ukrainischen Millionenstadt Kharkiv. Wie der ukrainische Präsident Selenskyj versucht, die Öffentlichkeit zu beruhigen, schildert Rebecca Barth.
Der ukrainische Präsident hat sich offenbar mit der militärischen Führung in der umkämpften Region Kharkiv getroffen. Das teilte Volodymyr Selenskyj am Mittag in seinem Telegram-Kanal mit. Die Lage in der Region bleibe extrem schwierig, betonte Selenskyj, sei aber im Großen und Ganzen unter Kontrolle. Der ukrainische Generalstab gab an, es sei gelungen, die russischen Truppen daran zu hindern, tief in die Stadt Wovchansk einzudringen. Kämpfe tobten demnach im nördlichen Teil der Stadt, unweit der russisch-ukrainischen Grenze. Tausende Zivilisten sind aus der Region in Sicherheit gebracht worden. Das ukrainische Innenministerium erhebt derweil schwere Vorwürfe. In Wovchansk würde das russische Militär Zivilistinnen und Zivilisten gefangen halten. Einzelne Menschen auf der Flucht seien erschossen worden, sagte Innenminister Ihor Klimenko. Die Polizei habe Ermittlungen eingeleitet. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht.
Rebecca Barth aus Kiew. China hat in den vergangenen 27 Kriegsmonaten wenig Interesse daran gezeigt, Russlands Kriegshunger irgendwie zu zügeln. Unwahrscheinlich, dass dies jetzt geschieht, bei den Gesprächen, die Moskaus Machthaber Putin bei Chinas Gegenstück Xi in Peking führt. Benjamin Eisel.
Unterschriftenzeremonie in Peking. Wladimir Putin und Xi Jinping unterschreiben bei ihrem Treffen in der chinesischen Hauptstadt eine gemeinsame Erklärung. Demnach wollen Russland und China ihre Zusammenarbeit in unterschiedlichen Feldern vertiefen, wie Logistik, Verkehr, Energie und Landwirtschaft. Xi gratuliert Putin zu seiner 5. Amtszeit, die vergangene Woche begann. Er sei der Überzeugung, so Xi, dass Russland großen Fortschritt machen werde unter Putins Führung. Chinas Staats- und Parteichef lobte die Freundschaft zwischen China und Russland. Die Entwicklung der Beziehungen der beiden Staaten sei förderlich für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region und in der Welt. Kein Wort verlor Xi Jinping darüber, dass Russland seine Nachbarn Ukraine überfallen hat und dort bis heute einen völkerrechtswidrigen Krieg führt. Der russische Staatschef sagte anschließend, natürlich werde er Xi Jinping über die Ukraine-Krise informieren. Er danke Chinas Führung für ihre Bemühungen, das Problem zu lösen. Beide Seiten sprechen nicht von einem Krieg. Die chinesische Staats- und Parteiführung bezeichnet sich als neutral und betont immer wieder, sie sei an einer Lösung des Konflikts interessiert. Allerdings hat China den russischen Angriff bis heute nicht verurteilt. Die beiden Staaten haben stattdessen ihre Beziehungen in den vergangenen beiden Jahren ausgebaut. Der Handel zwischen China und Russland boomt. Zwar liefert China keine Waffen nach Russland, die US-Regierung sieht aber Beweise dafür, dass Russland mit Hilfe Chinas seine Rüstungsindustrie neu aufgestellt hat. Sogenannte Dual-Use-Güter aus China, also Waren, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können, würden zunehmend auch im Ukraine-Krieg eingesetzt.
China ist größer, China ist nicht sanktioniert, China hat mehrere Optionen, wo Russland keine hat.
Die beiden autokratischen Nachbarländer China und Russland, keine Partnerschaft auf Augenhöhe, analysiert Alexander Gabuev vom Think Tank Carnegie Russia Eurasia Center mit Sitz in Berlin. Russland sei mehr auf China angewiesen als andersherum, doch auch Russland habe China etwas anzubieten, so Gabuev.
Russland hat Rohstoffe, die jetzt auch günstiger für China sind, da China Rabatt kriegt von Russland. Und es sind Gas und Erdöl und verschiedene Nahrungsmittel. Es gibt auch Rüstungstechnologien, die Russland noch beherrscht mit Atomwaffen. Und ansonsten ist Russland auch ein autoritärischer Staat im UN-Sicherheitsrat, der sehr viele Meinungen von China unterstützt. Und das ist auch wichtig für Peking.
Wladimir Putin wird wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine mit internationalem Haftbefehl gesucht. Dass er in China festgenommen wird, muss er allerdings nicht befürchten.
Es war ein bisschen Adventskalender im Frühling. Über Tage wurde jeden Tag ein Türchen geöffnet und ein weiterer Fußballspieler wurde bekannt als Teil des Kaders für die Europameisterschaft der Männer im Fußball. Heute wurden alle weiteren Türchen geöffnet. Und die kennt Uli Schäfer.
Julian Nagelsmann präsentierte keine Überraschung, sondern setzt auf Kontinuität. Sein vorläufiger Kader basiert auf der Mannschaft, die in den beiden Testspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande so erfolgreich war.
Deswegen versuchen wir natürlich, dieses zart wachsende Pflänzchen auch die nötige Stabilität zu verleihen, indem wir viele Dinge gleichgelassen haben
um einfach jetzt weiter in der Vorbereitung auch zu wachsen und dann eine gute EM zu spielen mit einer sehr guten Mannschaft.
Im vorläufigen Kader stehen 27 Spieler, bei der EM dürfen aber maximal 26 dabei sein. Nagelsmann wird noch einen Spieler streichen, allerdings keinen der vier Torhüter. Neuer, Ter Stegen, Baumann und Nübel. Nicht im Kader stehen, wie erwartet, der Dortmunder Mats Hummels und der Münchner Leon Goretzka.
Ja, ich glaube, es ist verständlich, dass sie sehr traurig darüber sind. Waren auf jeden Fall keine bösen Gespräche, aber natürlich gibt es angenehmere im Leben als die.
Die richtigen Spieler für verschiedene Rollen zu finden, das war das Wichtigste, so der Bundestrainer. Nagelsmann hatte schon im Vorfeld angekündigt, auch Spieler mit wenig oder gar keiner Länderspielerfahrung mit zur EM zu nehmen.
Uli Schäfer über den vorläufigen Kader für die Europameisterschaft. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Thilko Gries. Danke fürs Zuhören. Tschüss.